Guten Morgen. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein und euch alle zu sehen. Danke nochmal für die Einladung. Danke, dass ich predigen darf. Ich bete noch mit uns. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, dass du schon zu uns gesprochen hast. Herr, danke für dein Wort. Danke, dass du hier bist. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort aufnehmen können. Danke, Herr, dass du sagst, meine Schafe hören meine Stimme. So wollen wir heute Morgen deine Stimme hören. Amen. Als ich 14 Jahre alt war, hat auch mich die Pubertät erwischt. Auf einmal waren alle Mädchen um mich herum höchst interessante Wesen. Obwohl ich in einer gemischten Schule war, war es verboten, mit Mädchen enge Freundschaften zu pflegen. Da gab es aber ein Mädchen, die mich besonders gerne mochte. Und ich sie auch. Wir haben uns heimlich Briefe geschrieben. Und zwar, ich habe ein Buch genommen und das schön eingebunden und in den Einband einen Brief reingesteckt. Und dann rundherum gut zugemacht. Und dann habe ich eine Gelegenheit abgewartet, ihr dieses Buch zu geben. Sie hat den Buch mitgenommen und den Brief zu Hause gelesen und genau das Gleiche gemacht. Wir haben immer öfter Bücher gewechselt, also Briefe gewechselt. Und irgendwann ist es den Lehrern aufgefallen. Und plötzlich sollten alle Schultaschen durchgesucht werden. Es gab richtig Ärger. Mein Brief hat also viel Unruhe ausgelöst. Im Alten Testament hat auch jemanden einen Brief geschrieben. Der Schreiber hieß nicht Jerome, sondern Jeremia. Der hat auch keinen Liebesbrief geschrieben, sondern einen Brief im Auftrag von Gott. Gott hat das Volk Israel auserwählt, ihm zu folgen und ein Zeugnis für ihn in dieser Welt zu sein. Aber oft wollten sie nicht auf Gottes Wegen gehen und haben Gott die kalte Schulter gezeigt. Gott musste sie immer wieder strafen und erziehen. Und zu diesen Strafen gehörten auch, dass ihr Land immer wieder mal erobert wurde. Im Jahr 579 vor Christus hat der Nebukadnezar, der König von Babylon, Jerusalem eingenommen und den Tempel zerstört. Tausende von Juden hatte er in sein Reich mitgenommen. Die gesamte Obersicht war verschleppt worden. Und jetzt saßen sie im fremden Babylon. Sie waren entwurzelt, ohne Heimat. Noch schlimmer, sie waren fern von allem, was ihnen lieb und heilig war. Sie waren allein auf fremdem, unheiligem Boden. Sie waren in Babylon. Das war nicht nur eine große, fremde Stadt. Babylon war der Inbegriff für menschlichen Größenwahn, für Militärmacht und Unmoral. Babylon war ein Ort der Gottlosigkeit und Gottesferne. Alles war völlig fremd. Die Sprache, die Sitten und die Bräuche. Alles war den Israeliten ein Gräuel. In Babylon, da wohnte das Böse. Aber ihr geliebtes Jerusalem, der Ort, an dem Gott wohnte, ein heiliger Ort, ein besonderer Ort, dieser Ort war fern. Die Israeliten hatten keine Hoffnung für ihre Zukunft. Ihr Vertrauen in Gott war erschüttert. Sie waren verzweifelt, voller Trauer, voller Wut, voller Hass. Ihr Sehnsucht nach der Heimat wurde jeden Tag größer. Sie wollten so schnell wie möglich in ihr Land zurück. Zurück in die Heimat. Psalm 137 malt uns vor Augen, wie traurig, wie zerschlagen die Israeliten waren. Da lesen wir, an den Flüssen von Babylon, da saßen wir und weinten, wenn wir an Sion dachten. Nur noch eins wollten sie, bald nach Hause zurückzukehren. Das war ihre große Hoffnung. Sie saßen auf gepackten Koffern und waren bereit, jederzeit zurückzugehen. Sie haben jeden Tag abgezählt, wie lange sie wohl noch bleiben müssen. In dieser schlimmen Situation bekommen sie Post von Jeremia aus Jerusalem. Vielleicht haben sie gedacht, da kommen gute Nachrichten. Der Prophet wird bestimmt sagen, dass wir bald zurückkehren können. Aber Jeremias Botschaft war genau das Gegenteil. Beim Lesen seines Briefes sind sie fast vom Stuhl gefallen. Die Botschaft bedeutet, ihr werdet nicht nach Hause gehen, sondern 70 Jahre hier in Babylon bleiben. 70 Jahre. Stellt euch mal das vor. Was für eine Nachricht, die hat sie echt getroffen. 70 Jahre, das bedeutete, dass fast keiner von den Weggeschleppten jemals wieder nach Hause gehen würde. Es war eine schlimme Nachricht für die Israeliten. Die fragen sich, was sollen wir jetzt tun? Wie sollen wir jetzt weitermachen? Du Jeremia, was willst du von uns? Du bist ja in Jerusalem. 70 Jahre hier in Babylon. Was sollen wir tun? Jeremias Brief enthält klare, knackige Anweisungen, was sie jetzt tun sollen. Da lesen wir in Vers 5, baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter gebt Männern. Damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Die Israeliten sollen dort in der Fremde so leben, als wäre es ihre Heimat. Sie sollen richtig ankommen. Sie sollen Wurzeln schlagen. Nicht mehr weinend am Flussufer sitzen, sondern das tun, was Menschen eben normalerweise tun. Häuser bauen, Äcker bestellen und ernten. Heute würden wir sagen, zur Arbeit gehen, Software entwickeln, Solarzellen bauen, ein Hotel oder Restaurant eröffnen. Und außerdem sollen sie Kinder bekommen und Kindeskinder und das Volk soll trotz der schwierigen Situation weiter wachsen. Wenn wir in einer schlimmen Situation sind, dann wollen wir da so schnell wie möglich raus. Aber manchmal sagt Gott, bleib da. Lebe aktiv im Hier und Jetzt. Da, wo ich dich hingestellt habe. Bleib nicht weinend am Flussufer sitzen. Lebe hier und jetzt. Vielleicht fragst du dich, wann ist es endlich vorbei? Wann geht das normale, das schöne Leben wieder los? Wann wird alles wieder wie vorher? Aber egal, wie lange es dauert, wir sollen uns einrichten. Wir sollen leben, wir sollen investieren, wir sollen weiter wachsen. Die Anweisungen gehen noch weiter. Gott sagt, und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe. Die Israeliten sollen sich nicht nur um ihr eigenes Wohlergehen kümmern, ihre eigenen Häuser bauen, Äcker bebauen, sondern sie sollen sich auch für ihre Stadt einsetzen. Sie sollen den Shalom, den Frieden der Stadt suchen. Das Wort Shalom hat eine ganz tiefe Bedeutung. Shalom bedeutet Heil oder umfassendes Wohlergehen. Die Israeliten hatten eigentlich etwas ganz anderes auf dem Herzen. Die Babylonier waren ihre schlimmsten Feinde. Wir lesen in Psalm 137, wie die Israeliten gegen die Babylonier beten. Sie hatten so einen Hass. Sie beten, Gott, dass du die Kinder unserer Feinde am Felsen zerschmetterst. So einen Hass hatten die gegen die Babylonier. Und Gott sagt, sie sollen ihren Hass ablegen und ihren Feinden Gutes tun. Sie sollen sie segnen und ein Segen sein. Sie sollen dieses Land und die Menschen mit Gottes Augen sehen und das Böse mit Gutem überwinden. Nochmal, Babylon steht für alles, was Gott hasst. Und genau da hinein sendet er sein Volk. Und genauso heute sendet er dich und mich in diese dunkle Welt, um dort sein Licht leuchten zu lassen. Gott will mit seiner Kraft und Liebe alles durchdringen, damit Menschen frei werden, mit ihm zu leben. Dazu möchte er uns gebrauchen. In den ersten Kapiteln der Bibel lesen wir, dass Gott seinen Kindern Macht über diese Welt gegeben hat und den Auftrag, diese Welt zu beherrschen. Der Feind hat uns diese Macht weggenommen, aber Jesus hat sie zurückerobert. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Worum sollen wir gehen? Weil Gott, weil Jesus alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und er selbst sendet uns in diese Welt. In dieser Welt, in der wir leben, herrscht so viel Unfrieden, Unruhe und Ungerechtigkeit. Wir dürfen nicht unseren Kopf in den Sand stecken und abwarten, dass alles bald zu Ende geht. Nein, wir sollen aktiv werden und Gottes Licht dahin bringen, wo er dich hingestellt hat. Auf deine Arbeit, in deine Schule, in deine Nachbarschaft, in deinem Viertel, da darfst du ein Friedensbringer, ein Hoffnungsträger sein. John Wesley hat mal gesagt, tu so viel Gutes, wie du kannst, mit allen Mitteln, die du hast, auf alle erdenkliche Weise, an allen möglichen Orten, wenn immer es dir möglich ist, so vielen Menschen wie möglich, solange es dir möglich ist. Besser und schöner kann man das nicht ausdrücken. Ich finde es toll, sich für andere Menschen einzusetzen. Es bringt so viel Freude und Zufriedenheit, wenn man Menschen dabei unterstützen kann, ein besseres Leben zu führen. Das Beste, was wir der Welt geben können, ist Jesus. Dass Menschen frei werden aus Dunkelheit, Sünde und Schuld, das ist das Beste, was passieren kann. Das Schöne ist, Gott macht das nicht an uns vorbei. Er möchte uns dazu gebrauchen. Er delegiert gerne. Als Christen ziehen wir uns oft zurück und pflegen Gemeinschaft nur untereinander. Wir haben ein volles Bundesprogramm für uns. Wir sind sehr beschäftigt. Wir warten und hoffen, dass die Menschen irgendwie zu uns kommen. Aber wir sollen zu ihnen gehen. Es ist interessant, wie Jesus das sagt. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wenn ich so darüber nachdenke, ich denke, Licht steht hier eigentlich für Absonderung. Licht ist ganz anders als Dunkelheit. Es grenzt sich immer ab von der Finsternis. Aber Jesus sagt auch, ihr seid das Salz. Und Salz verbindet sich immer mit der Suppe und schmilzt darin und verschwindet. Dabei hinterlässt es aber einen leckeren Geschmack. Genauso sollen wir in dieser Welt zwar anders sein und hell leuchten, aber uns trotzdem mutig in die Suppe reinmischen und sie so verändern. Nicht nur das, wir lesen weiter in Jeremias Brief und betet für die Stadt zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Das war damals der Auftrag an Volk Gottes. Dieser Auftrag gilt auch heute. Diese Worte gelten auch uns Christen heute in dieser Welt. Gott fordert uns auf, für unsere Stadt zu beten, für unser Land, für unsere Nachbarschaft, für die Menschen um uns herum. Oft reden wir darüber, was alles nicht gut ist in unserem Land, in unserer Nachbarschaft, vielleicht in unserem Büro. Aber nehmen wir uns auch die Zeit, dafür zu beten. Beten wir für unser Land. Beten wir für unsere Stadt, für unsere Nachbarschaft. Wenn wir für unsere Stadt beten, dann bringt Gott Veränderung. Veränderung in unserer Stadt, aber auch Veränderung in unseren Herzen. Je mehr wir Zeit mit ihm verbringen, desto ähnlicher werden wir ihm. Desto mehr bekommen wir ein Herz für die Menschen um uns herum und wünschen ihnen Gutes. Das erleben wir auch gerade in Trincomalee, in der Stadt, wo Gott uns jetzt hingestellt hat. Je mehr wir für diese Stadt beten, desto mehr sind wir motiviert, uns für diese Stadt einzusetzen. Und desto mehr sehen wir, was Gott dort tut. Hier in Deutschland, in unserer Kultur, sagen wir oft, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Jeder muss selber sehen, wie er klarkommt. Wie die anderen zurechtkommen, das ist nicht mein Bier, sagen wir. Aber Gott denkt da ganz anders. Gott denkt immer kollektiv. Und Gott sagt, wenn es der Stadt gut geht, dann wird es euch auch gut gehen. Ich glaube, den Segen, den wir anderen bringen, fällt auch ein gutes Stück auf uns zurück. Wenn es mir nicht gut geht, dann fällt es mir leicht, mich nur auf mich selbst zu schauen, mich nur um mich zu drehen. Aber Gott rüttelt uns wach und sagt, dreht euch nicht um euch selbst. Betet für die Menschen um euch herum, dann wird es euch auch gut gehen. Vielleicht fragen die Israeliten, warum sollen wir uns für diese fremde Stadt einsetzen? Warum sollen wir für diese Stadt beten? Und Gott antwortet in Vers 11. Er sagt, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gott verspricht, dass er alles wieder gut machen wird. In diesem Bewusstsein, in dieser Hoffnung dürfen wir leben. Egal, was wir gerade durchmachen, egal wie die Situation gerade aussieht. Gott gibt uns Hoffnung. Gott selbst ist unsere Hoffnung. Und das feiern wir in der Adventszeit, dass Jesus eines Tages wiederkommt, wiederkommen wird und alles wieder gut machen wird. Viele Leute fragen sich, lohnt es sich überhaupt zu investieren? Es geht doch alles den Bach runter. Es gibt doch keine Hoffnung auf eine gute Zukunft. Die nächste Krise, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Aber wir haben die Hoffnung, dass Gott alles gut machen wird. Und dass Gott für uns Gedanken des Friedens hat und uns Zukunft und Hoffnung schenken will. Daran können wir uns festhalten. Egal, was wir jetzt gerade durchmachen, Gott ist bei uns. Er will uns Hoffnung und Zukunft schenken. Vielleicht bist du in einer Situation, die du hast und aus der du so schnell wie möglich raus willst. Dann frag Gott, wie du da, wo du bist, investieren und dich einbringen kannst. Vielleicht hast du gar keinen Frieden in deinem Herzen, sondern voller Hass und Bitterkeit. Dann bitte Gott, dass er dir hilft, zu vergeben und dich mit Frieden, dein Herz mit Frieden erfüllt. Vielleicht bist du von richtig schwierigen Menschen umgeben. Dann fang an, für sie zu beten. Gott hat gute Pläne für dein Leben und für dein Umfeld. Er will dir Frieden, Zukunft und Hoffnung schenken. Daran können wir und wollen wir festhalten. Amen.